Wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Und das scheint damals auch gar nicht so wichtig gewesen zu sein, wie auch bei den anderen Verfassern des Neuen Testamentes. Viel wichtiger als ihre Unterschrift unter ihre Briefe oder auch Evangelien war doch der Inhalt. Sie taten alle das, was wir auch von Johannes dem Täufer ja kennen. Sie zeigten von sich weg auf Jesus Christus hin. Nicht mich sollt ihr sehen, sondern ihn. Dort sollt ihr hinschauen. Und doch schreibt der Verfasser dieses Hebräerbriefes in seinem 11. Kapitel von einer ganzen Reihe von anderer Personen, die ihm wichtig zu sein scheinen. Er will nämlich fast schon wie ein antiker Motivationstrainer die christlichen Gemeinden jetzt wieder in Schwung bringen. Die hatten es offensichtlich nötig. Und er tut das zum einen, indem er die Vorbilder der Vergangenheit in Erinnerung ruft. Die Wolke der Zeugen, wie er das in blumiger Sprache nennt. Abraham, Jakob, Josef, Mose, König David, die Propheten und dann auch viele Namenlose erwähnt er. Und sie haben alle eins gemeinsam, diese Vorbilder, die sogenannte Wolke der Zeugen. Sie sind Experten darin, lange Wege mit Gott zu gehen. Also nicht aufzugeben. Sie stehen dafür, dass Gott nicht nur in biblischen Zeiten gegenwärtig war, sondern quer durch die Geschichte. Und wir könnten heute einige Namen dazufügen. Martin Luther und Mutter Teresa zum Beispiel, Elisabeth von Thüringen bis Dietrich Bonhoeffer. Das sind die Klassiker, die immer wieder genannt werden. Aber ich wüsste schon eine ganze Reihe von Namen, die ich auch hier in Gomeringen dazu hängen würde. Nicht nur solche, die hier auf der Kanzel standen, sondern auch welche, die Gruppen und Kreise begleitet haben, die Menschen besucht haben, die gebetet haben, die auf vielfältige Weise im Einsatz war. Einer zum Beispiel, viele von Ihnen werden sich an ihn erinnern, hat über so viele Jahre mit all seiner Energie dafür gesorgt, dass Kassetten vervielfältigt und verteilt wurden. Und dennoch steht jene Wolke der Zeugen auch heutzutage noch in der Gefahr, zu einer rein historischen Ahnengalerie zu werden. Irgendwann verblasst ja auch die Ehrfurcht vor den großen Namen und manche sind gar nicht mehr bekannt. Die Wolke verflüchtigt sich gewissermaßen in einer Zeit, die kaum mehr von ihrer Geschichte weiß. Deshalb nochmals das Plädoyer ganz im Sinne des Hebräerbriefes, erinnert euch daran, woher ihr kommt. Eben wer auch hier schon stand vor mir und wer auch schon den Altar geschmückt hat und wer auch schon auf diesen Bänken gesessen hat und wer auch schon in vielen, ja noch sehr, sehr viel schwereren Krisen als jetzt die Hände zum Gebet gefaltet hat, sich gegenseitig Trost zugesprochen hat. Und das nicht nur einmal im Jahr beim Volkstrauertag, sondern es gab Zeiten, da war das jeden Tag nötig, weil Mütter ihre Söhne betrauern mussten. Und noch ein Appell steckt im Hebräerbrief: Lasst den Mut nicht sinken, werdet nicht matt, sondern bleibt in Bewegung. Und das ist unser heutiger Predigttext. Weil wir eine, aus Hebräer 12, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, also die, die er vorher erwähnt hat, lasst uns nun ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ich war gestern Abend zusammen mit meinem Sohn noch ein wenig in Richtung Alteburg spazieren. Und da kam mir doch glatt ein Kollege entgegen. Der wird jetzt schmunzeln, weil er hier auch in der Kirche sitzt. Er ist inzwischen im Ruhestand. Und während wir nur spazieren gingen, war der am Joggen. Er hatte zwar Schweißperlen auf der Stirn, aber er sah auch irgendwie glücklich aus. Nur ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich nur spazieren war. Ja, schon seit Jahren ist das Laufen angesagt. Heute in Homeoffice-Zeiten mehr denn je. Und das nicht nur als eine körperliche Übung, es geht beim Langstreckenlauf vor allem auch um mehr. Es geht um das, was gleichzeitig im Kopf vorgeht, gewissermaßen als Reinigung der Sinne. Und viele haben das auch längst begriffen. Wer nur zu Hause auf dem Sofa liegt, kommt nicht weiter. Wer körperlich festsitzt, sitzt schnell auch geistig fest. Gesäßigkeit führt zum körperlichen und geistigen Muskelschwund. Und dazu passt auch eine besondere Form des Langstreckenlaufes, nämlich die Langstreckenwanderung. Auch das ist schon seit Jahren enorm gefragt. Man ist dann mal weg, um an den Titel von Harpe Kerkelings berühmtes Pilgerbuch zu erinnern. Das kann man übrigens sehr gut als Hörbuch hören. Ich kann das nur empfehlen, vor allen Dingen, wenn man selber gleichzeitig eine Wanderung vornimmt. Kerkeling, nicht gerade eine Sportskanone, er schaffte mit seinem roten Rucksack die etwa 800 Kilometer lange Pilgerstrecke von Südfrankreich über die Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela. Und unzählig viele sind davon jetzt auch schon inspiriert worden und haben den Pilgerstab in die Hand genommen. Solche Wanderungen bringen nochmal stärker zur Geltung, was man im Kleinen auch für Langstreckenläufe sagen kann. Man setzt sich wieder in Bewegung, um dabei neu herauszubekommen, was denn wirklich wichtig ist im Leben. Und im Hebräerbrief gibt es auch beides. Da wird zum einen die Christenheit als wanderndes Gottesvolk beschrieben. Das ist eine Terminologie, die ich mit am schönsten empfinde, als Bild für die Gemeinde Jesu, ein wanderndes Gottesvolk. Menschen, die in Bewegung bleiben, die sich nicht einmauern lassen in bestimmte Schemata und dogmatische Richtigkeiten, sondern die weiter Fragen stellen, weiter auf der Suche sind, denen das Zelt als Metapher viel besser entspricht als die festgemauerte Kirche. Die wissen wollen, was Gott ihnen sagen möchte und wo Gott sie als nächstes hinleitet. Und dann gibt es im Hebräerbrief neben dem Bild der Wanderung auch hier das Bild des Langstreckenläufers. Wie ja auch schon bei den Olympischen Spielen im Altertum. Es gab solche Läufe damals sogar in voller Kampfausrüstung. Lasst uns laufen in Geduld, in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Glaube heißt im Lauf des Lebens aufsehen. Ein schönes Bild ist das. In der Innenstadt von London hat mal eine Mobilfunkgesellschaft in so einer PR-Aktion die Laternenmasten in der Fußgängerzone mit einem dicken Polster versehen, weil es so viele Unfälle gab. Nicht nur die Smartphone-Nutzer hauen sich öfters den Kopf an, auch andere, die nicht mehr aufsehen, sondern nur noch auf ihre Beine schauen. Aufsehen auf Christus, den Kopf heben, nicht nur auf sich selbst sehen, sondern auf Christus, ein tolles Bild für den Glauben. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass gute Marathonläufer gerade nicht direkt vor sich nach unten schauen, sondern dass sie immer den Blick in die Ferne richten, nach vorne. Und wie viele von uns machen es anders. Sie schauen gewissermaßen immer nur auf die eigenen Beine, auf das, was sie zustande bringen oder gerade fühlen. Schauen vielleicht noch auf ihren religiösen Pulsmesser, so wie die Langstreckenläufer auf ihre Pulsuhr. Sie schauen auf ihre Spiritualität, ihre Frömmigkeit, mühen sich um den Grad ihrer Glaubensgewissheit. Aber der Hebräerbrief sagt, nein, ihr sollt aufsehen, hochgucken, schaut auf Christus. Er ist doch der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist das Alpha und das Omega. Er war es, der euch zum Glauben gerufen hat. Und sei es vielleicht im Konfirmandenunterricht. Und ich grüße jetzt an dieser Stelle alle Konfirmandinnen und Konfirmanden, die zu Hause zuschauen. Aber er ist letztlich auch derjenige, der sich darum kümmert, dass der Glaube einst vollendet wird und ins Schauen, also in die sichtbare Begegnung mit unserem Herrn übergeht. Ich möchte diesen Gedanken noch entfalten. Aufsehen auf Jesus Christus. Erstens, Aufsehen auf den Sieger, den Vollender. Und wenn wir an Jesus Christus denken, müssen wir uns klar machen, dass er doch den Lauf schon längst hinter sich hat. Im Bild gesprochen ist Gott in ihm sozusagen von der himmlischen Ehrentribüne herabgestiegen auf die staubige Aschenbahn dieser Welt. Und er kam in unsere umkämpfte Realität und ging unter menschlichen, ja sogar manchmal unmenschlichen Bedingungen an den Start. Und er kämpfte den Kampf des Glaubens unter den Bedingungen eines so zerrütteten Gemenschseins und hat gerade darin die Treue gehalten. Ja, für den Hebräerbrief ist das eine ganz wichtige Aussage. Immer wieder wird das hervorgehoben. Jesus hätte ja auch anders können. Er hätte sein Menschsein abbrechen können, hätte jederzeit aussteigen können aus dem, was ihm dort auferlegt war. Aber er blieb dran. Bis zum Tod am Kreuz, blieb dran aus Liebe und ließ sich am Ende sogar zwischen zwei Verbrecher hängen. Ja, unser Glaube lebt von dem Sieger, von dem, was Jesus getan hat. Und wenn Sie etwas Näheres darüber erfahren wollen, empfehle ich Ihnen auch in der kommenden Woche gerade unsere Telefonandacht zu hören. Ich blende einfach mal das ein, Sie sehen es ja dann auch. Zumindest zu Hause ganz gut auf den Monitoren. In einer kleinen Reihe werde ich nämlich in der nächsten Woche aus 6 verschiedenen Blickwinkeln darüber nachdenken, warum Jesus sterben musste. Unser Glaube lebt von dem, was er getan hat. Er hat nämlich den längst entscheidenden Sieg schon errungen. Und heute, in einer Woche, werden wir dies im Gottesdienst jubelnd feiern am Ostermorgen. Aufsehen auf Jesus Christus. Zweitens, Christus den Schrittmacher. Leichtathleten wissen, was ein sogenannter Hase ist. Ein geübter Wettläufer ist das, der auf der Bahn mitläuft. Aber der Hase ist keiner, der um den Sieg kämpft, sondern einer, der einem ein oder zwei Schritte vorausläuft so und so die eigentlichen Läufer ermutigt mitzuziehen, selbst dann, wenn die eigenen Kräfte schwinden wollen. Diese geübten, erfahrenen Schrittmacher, auch Pacemaker genannt, haben nur das eine Ziel. Sie sollen die Läufer anspornen, sie weiterbringen. Wenn nötig, ihnen auch etwas Windschatten geben. Profiläufer leisten sich solche Pacemaker. Und ganz ähnlich ist das auch im Glauben. Christus läuft mit, macht das Tempo, aber ebenso, dass wir nachfolgen können und nicht völlig entkräftet vorzeitig aussteigen müssen. Er zieht uns mit und hilft uns durchzuhalten. Denn ums Durchhalten geht es im Hebräerbrief. Ums Durchhalten. Den Glauben nicht wegzuwerfen, sondern dran zu bleiben, auch dann, wenn Gegenwind kommt. Der Hebräerbrief schildert den Glauben nicht als ein Event-Ereignis, als ein einzelnes Geschehen, wo jemand voller Begeisterung jetzt sagt, wow, das war's, und das dann nachher in sich wieder zusammenfällt. Nein, es geht im Hebräerbrief durchgängig um dieses Langstreckenthema. Lasst uns laufen in Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Ich meine, beim Stichwort Geduld denken wir vielleicht erstmal an den Esel, der so leicht abwesend vor sich hin dämmert und lethargisch einen Schritt vor den anderen setzt. Ich möchte Ihnen ein anderes Bild anbieten für das, was hier gemeint ist. Die Katze, kurz vor dem Sprung auf die Beute, voller Spannung, jeder Muskel bis zum Zerreißen gespannt, voller Konzentration auf ihr Ziel und trotzdem mit großer Geduld. Das meint unser Bibelwort, wenn es zur Geduld aufruft. Die Kraft, dran zu bleiben, die Anspannung auch durchzuhalten. Und gerade dann, wenn die Verlockung groß ist, aus dem Rennen auszusteigen und sich dem allgemeinen Trott der Umgebung anzupassen, als Christ gar nicht mehr erkennbar zu sein. Wenn es heißt, ach komm, hab dich nicht so, das machen doch alle. Geduldig laufen als glaubwürdige Christen, dazu brauchen wir unseren Schrittmacher Jesus Christus, unseren Pacemaker. Und sollten ihn im Blick halten und nicht uns durch anderes den Kopf verdrehen lassen. Und das geht nur, wenn wir gespannt und neugierig auf Jesu Worte hören, seinen guten Willen auch in unserem Leben aufnehmen. Christen richten sich nach ihrem Herrn Jesus Christus aus. Sie folgen ihm, dem Vorläufer, Schritt um Schritt. Eine andere Variante dieses Ausdrucks, was heißt Nachfolge? Nun, in den Langstreckenläufen, da steigen die Schrittmacher dann irgendwann nach dem halben Rennen aus. Wenn ihre Aufgabe erfüllt ist und weil ihnen irgendwann auch die Puste ausgeht. Denn das ist anstrengend, vorneweg zu laufen. Die zweite Hälfte und dann erst recht der Endspurt sind dann allein Sache des Läufers. Und da hinkt das Bild von Christus, dem Vorläufer. Denn er steigt ja nicht aus. Im Gegenteil. Er macht das, was bei einem Sportrennen gar nicht erlaubt ist. Er zeigt uns den Schritt und zieht uns dabei sogar manchmal, wenn uns die Puste ausgeht. Ich weiß noch, bin befreundet mit einer einstigen, professionellen Radfahrerin. Fahrradmarathon fuhr sie und sie hat sich einmal unheimlich aufgeregt, dass doch tatsächlich ein Mitstreiter auf seinem Fahrrad saß und von einem anderen Radfahrer gezogen wurde. Die haben buchstäblich ein Band gespannt, von einem Rad zum nächsten. Und er hat mit einer Art Gummiseil den anderen Radfahrer im Mountainbiken den Berg hochgezogen. Solche unlauteren Machenschaften gibt es im Radsport sogar. Stellen Sie sich vor, bei einem Marathonlauf würde es so passieren. Aber genau so erleben wir es mit Jesus Christus. Er hält uns und zieht uns. Wir wissen aber, dass der angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Ich habe nochmal nachgeschaut im Internet beim Stichwort Pacemaker und bin auf eine faszinierende Geschichte gestoßen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. 2003 Berlin-Marathon. Die Profis unter Ihnen, die werden sofort wissen, was gemeint ist. Paul Tergott hieß er. Paul Tergott, ein Kenianer, er lief den Weltrekord. Einen Weltrekord, der dann wenigstens 5 Jahre hielt. Und er wurde gezogen durch seinen Pacemaker, einen, den eigentlich keiner kannte. Der lief die ganze Zeit vor ihm her. Das ist die anstrengende Version, um ihm das Tempo zu machen. Das Verrückte war nur, Sammy, so hieß er, Sammy ist nicht müde geworden. Der lief durch. Und Sammy musste am Schluss, weil das ja sein Job war, den anderen vorbeilassen und lief eine Sekunde nach seinem Chef durchs Ziel. Das nenne ich Demut. Der hat den Weltrekord auf die Weise verpasst. Der wäre sicher weit vorausgelaufen, wenn er es gedurft hätte. Und ich dachte mir, nehmen Sie das ruhig auch mit als Bild, denn so ist es doch von Jesus Christus auch, dass er keine andere Aufgabe hat, als uns ins Ziel zu bringen und dass er selber am Ende nicht wichtig ist, sondern es geht ihm immer um uns. Aufsehen zu Jesus Christus, dem Schrittmacher und auch dem Trainer, Der Sportler, der meint, ohne Training und ohne Trainer auszukommen, der kommt auch nicht weit. Der Trainer bestimmt die Strategie für den Lauf, er schafft Motivation, schafft Anreize, analysiert auch die Stärken und Schwächen des Sportlers und entwickelt daraus ein spezielles Trainingsprogramm. Und der Hebräerbrief drückt auf seine Art aus, wie Christus uns als Trainer betreut. Er weist nämlich um die rechte Laufkleidung. Möglichst alles ablegen, möglichst wenig Gepäck, was hindert, heißt es dort. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Also gerade nicht mit vollem Waffenrock, so wie es damals tatsächlich bei Olympischen Spielen auch gängig war. Was heute beim Sport mittlerweile selbstverständlich ist, fällt manchen Christen leider sehr schwer. Die kommen schwerfällig daher wie ein Kofferträger. Wollen alles mitnehmen, was ihnen unterwegs begegnet, können gar nicht mehr loslassen, wollen sich nicht entscheiden, sie tragen einfach alles mit. Christus sagt uns als Lebenstrainer, viele Dinge mögen gar nicht so schlecht sein, aber die können einen hindern. Vieles ist sicher nicht böse, aber es blockiert. So wie das Smartphone die Aufmerksamkeit blockiert, wenn man es ständig in der Hand hat. Und man muss sich dann auch nicht wundern, wenn sich der Partner irgendwann beschwert und sagt, du bist ja gar nicht mehr hier, du bist ständig abwesend. Und manches in unserem Leben ist nicht gleich teuflisch, aber es bremst ab, es besetzt unsere Gedanken, es stiehlt unsere Zeit, schaltet den Einfluss unseres Herrn ab. Und bei so vielen Christen gibt es zwar keinen direkten Bruch in ihrem Glauben, aber er verschwindet einfach dahin. So wie die Beziehung zu einem guten Freund oder auch zu einem Ehepartner oft gar nicht im Streit endet, sondern eher einfach nur verdampft, weil man sie einfach nicht mehr pflegt und stattdessen ganz andere Themen in den Vordergrund rückt, beziehungsweise sich einfach nicht mehr darum kümmert, weil man ständig abgelenkt wird von den vielen anderen vermeintlich so wichtigen Themen, die in Wahrheit ja nicht mehr als nur Ballast sind. Lasst uns ablegen, was uns beschwert, sagt der Hebräerbrief. Wer mit schwerem Gepäck reist, muss sich nicht wundern, wenn er nicht vorankommt. Christus als Trainer, er will uns helfen, im Glauben voranzukommen, aber nicht nach der Sportlerregel höher, schneller, weiter, sondern eher im Sinne von werde tiefer. Und da wirft ein Jugendlicher in den Jahren der Pubertät seinen Kinderglauben nicht einfach leichtfertig weg, sondern er ringt darum, er müht sich darum, um dann einen neuen und tieferen Glauben zu bekommen. Und da lässt sich ein junger Familienvater nicht blenden von den guten beruflichen Aussichten, sondern er wird auch von Gott geleitet, dass er seine Ehe, seine Familie, seine eigene Gesundheit ernst nimmt. Und da setzt die Hauskreisleiterin die ohnehin knappe Zeit weiter in großer Treue für ihren Kreis ein, damit weitere Menschen eingeladen werden können, sich willkommen wissen. Und das alles unter der erfahrenen Leitung des Trainers Jesus Christus. Ich komme nochmal zurück auf den Pilgerweg, die ruhigere, die nicht ganz so sportliche Form des Laufens. Aufsehen zu Jesus Christus, dem Ziel. Spätestens seit Harpe Kerkelings Buch wissen wir, auf dem Jakobsweg, da gibt es gelb gestrichene Hinweise, die die Richtung anzeigen. Und der Hebräerbrief spricht von Christus als Wegweiser und als Ziel. Und das ist vielleicht die entscheidende Aussage. Modern gesagt, wenn du dich als Pilger in Bewegung setzen und auf Sinnsuche gehen willst, dann sieh zu, dass du in deinem Navigation... Danke, mit dem ich schließen möchte. Schmetterlinge sind bunt und voller Leichtigkeit und sie sind ein Symbol der Verwandlung. Und ich wünsche Ihnen und mir auf unseren Wegen mit dem Glauben an Jesus Christus, dass er bunt und leicht ist. Und zugleich geprägt ist von der Kraft der Verwandlung. Geprägt ist von der Kraft, die die Vorfreude verleiht auf dieses Ziel hin. Amen.